Das Thema wertvolle Menschen, so können Sie lesen, was es heißt, Jesu Leidenschaft zu teilen. Fast genau auf den Tag vor 8 Jahren gab es den Zeitungsartikel hier. Paar von Lawine verschüttet, Haushammer gerettet, Freundin tot. Sie waren im Zillertal unterwegs, hat sich eine Lawine gelöst. Sie wurden bei der Skitour verschüttet. Die Freundin von ihm war sofort tot und er im Schnee eingeschlossen, lag direkt neben ihr. Er hat ein kleines Luftloch gehabt, wo er atmen konnte. Und das Tragische war, sie wurden von keinem vermisst. Und dann lag er in diesem Schnee und hat dann angefangen, sich mit einer unheimlichen Energieleistung immer mehr Raum zu verschaffen, bis er schließlich an sein Handy gekommen ist. Hat dann die Bergrettung angerufen und hat ihnen erzählt, ja, was da passiert ist, wo seine Freundin tot neben ihm ist, er unterm Schnee verschüttet. Und die Retter, die konnten es gar nicht erst glauben, was da ist. Und es war dann nachts, es war schon sehr, sehr schwierig, große Lawinengefahr. Und auch für die Retter selber die Herausforderung, sie wussten ja gar nicht, wo sie richtig suchen sollten. Und das noch unter dem Eindruck, dass in diesen ersten 2 Monaten bereits 9 Bergretter bei solchen Aktionen ums Leben gekommen sind. Und dann haben sie sich überlegt, wie und was. Und dann war zufällig noch ein Hubschrauberpilot, der schon länger Feierabend hatten in der Nähe. Und dann sind sie gestartet und, um es kurz zu machen, sie haben diese beiden dann gerettet oder ihn gerettet, die tote Freundin geborgen, er nach 8 Stunden im Schnee hat überlebt. Und dann kann man sich vorstellen, was das bedeutet. Ein starkes Interview mit den Bergrettern, wo man gemerkt hat, das ist unheimlich emotional gewesen für sie, mit diesem Einsatz, mit dieser ganzen Kraft da, diesen Menschen zu retten. Ich habe gedacht, jetzt stellt euch mal vor, fiktiv, diese Rettungstruppe, wirklich fiktiv. Der Anruf kommt und der Erste, der Josef, ist ein sehr vernunftorientierter Mensch. Und er hört, da ist eine Lawine abgelangt, ich liege unter dem Schnee und so weiter und so fort. Und dieser Josef, vernunftorientiert, sagt, es macht eigentlich keinen Sinn. Wir wissen nicht, wo du liegst, es ist eine hohe Lawinengefahr. Bis wir dich finden und ausgraben, bist du wahrscheinlich schon tot. Es ist dunkel, deine Freundin ist tot, du hast sowieso nur Trauer. Vernünftig ist es nicht loszugehen, deshalb, wir sprechen Gebet für dich, hören Andrea Bocelli, time to say goodbye. Und es war's dann. Das ist vernunftorientiert. Der Nächste, der Emil, ist emotional. Der wird sagen, berührt mich jetzt das, was der da macht? Fühle ich mich innerlich mich mit ihm verbunden? Wenn nicht, muss ich sagen, er lässt mich kalt, ihm wird's kalt und das war's. Der Dritte, der Hans, ist sehr materialistisch. Ganz nüchtern fragt er nach Kosten und Nutzen. Er sagt, was kostet die Bergrettung? Was kostet es, wenn einer von uns zu Schaden kommt? Wie alt ist der, der dort liegt? Kann er noch das durch sein Lebenswerk überhaupt beibringen? Oder ist er dann jemand, bei dem wir merken, der trägt zum Bruttosozialprodukt nicht mehr so viel bei, dass sich diese Bergrettung lohnt? Also in Klammer, jeder Rentner hat es verschissen. Lassen wir dort liegen. Es lohnt sich schlicht und ergreifend nicht, wenn ich da dieses Kosten-Nutzen denke. Er ist ja selbstbezogen, er hört den Notruf und sagt, jetzt muss ich erst mal fragen, was ich davon habe. Wenn ich da hochgehe, was bringt es mir? Welche Erfahrung mache ich? Steht es in Übereinklang mit meiner Lebensplanung? Mit dem, was mir auf dem Herzen liegt? Kann ich mich damit überhaupt identifizieren? Und wenn nicht, dann war es das. Genauso wie der kompetenzorientiert ist, der sagt ja, bin ich eigentlich der da die Kompetenzen dafür hat? Bin ich für den Einsatz überhaupt geeignet? Oder tut mir nicht mein Knie weh? Ist meine Kondition nicht zu wenig? Gibt es nicht andere, die das viel, viel besser können? Sollen doch lieber die gehen, die es können und ich denke an sie. Und der Letzte, das ist der Erfahrene, man sieht es auch an den grauen Haaren. Graue Leute sind meistens erfahren. Der sagt, was nützt es eigentlich, was sagt die Erfahrung? Die Erfahrung sagt, wenn ich den ausgrabe, geht er garantiert wieder Skifahren. Es macht doch keinen Sinn. Und die Erfahrung sagt, großer Einsatz, wenig Dank. Und die Erfahrung sagt, ich bin derjenige, der unheimlich viel Stress hat und der andere, der würde es einfach zur Kenntnis nehmen. Also die Erfahrung sagt, nein, danke. Wisst ihr, Wenn ich so einem Trupp in die Hände fallen würde, da würde ich sagen, bleib daheim und hoff, dass er nie der Bergrettung begegnet. Gott sei Dank war es ganz anders. Ja, leidenschaftlich sind sie losgegangen, die Gruppe wurde auch ausgezeichnet. Ja, die haben mit einem Wahnsinnseinsatz die Menschen da gerettet und da war egal, was die Erfahrung, die Vernunft oder sonst was sagt. Wenn wir das Thema heute sagen, wertvolle Menschen, was heißt es, die Leidenschaft von Jesus zu teilen? Dann ist es ja die Frage, was hat es jetzt als mit Pro Christ oder noch umfassender mit der Weitergabe des Evangeliums zu tun? Was ist da diese Parallele zu den Bergrettern? Wisst ihr, man kann natürlich sagen, da kommt dieser Auftrag, diese Möglichkeit, sagt Menschen von Jesus weiter und man sagt, ja, was sagt mir meine Erfahrung? Meine Erfahrung sagt, das hat alles bisher nichts gebracht. Ich habe immer Abfuhr gekriegt. Oder der Nächste sagt, nee, damit identifiziere ich mich nicht so richtig. Also irgendwie ist es nicht mein Stil, also komm, vergessen wir's. Und der Nächste sagt, viel Geld, wenig Ertrag, lohnt sich das überhaupt? Oder was für mich so der Härtefall war, eine Dame aus dem Fränkischen, ein großes Frauenfrühstückstreffen, waren über 100 Frauen da. Und dann sagt die danach, die haben uns heute eigentlich nur Geld gekostet. Ich habe gedacht, wunderbar. Jesus segne dich, ich kann was anderes lieber tun mit dir. Aber dann kann man auch sagen, das sind diejenigen, die kompetenzgesteuert sind und sagen, also es ist nicht mein Ding, es ist nicht meine Begabung, sonst lieber die machen. Und auf einmal merke ich, diese Gruppe der Bergretter ist vielleicht etwa eine Gruppe der Christen, zu denen Jesus sagt, jetzt geht, das ist mein Auftrag, mich bei den Leuten bekannt zu machen. Und auf einmal kann man sich hier wunderbar einordnen und nur die Frage sagen, wo bin ich jetzt, wie fühle ich mich, was habe ich davon und so weiter und so fort. Und man kann sich so sehr mit sich beschäftigen, dass man sagt, sollen die im Schnee liegen bleiben? Und wir haben unser Thema, dass wir erstmal uns mit uns selber beschäftigen müssen. Weihnachten. Das letzte Lied, was man immer singt, das gehört ja dazu. O du Fröhliche, o du Selige, in Klammer, noch 10 Monate, dann singen wir es wieder. Und da heißt es in einem Vers, Welt ging verloren. Und damit wird ein Zustand beschrieben. Wisst ihr, verloren ist das, was nicht dort ist, wo es hingehört. Wenn ein Schlüssel verloren ist, ist er nicht dort, wo er hingehört. Wenn ich den roten Faden verloren habe, ist er nicht dort, wo er hingehört. Ist er verloren, ist immer das, was nicht dort ist, wo es hingehört. Menschen, Welt ging verloren. Es ist nicht dort, wo sie hingehört, beim Vater im Himmel, bei Jesus, in seiner Herrschaft. Und ist es verloren, ist jetzt nicht ein alternativer Lebensentwurf, wo man halt sagt, mal, das ist wie, wenn ich ins Lokal gehe, der eine der wählt Salat, der andere wählt Steak. Jeder soll doch auf seine Weise glücklich. Sondern verloren heißt, es geht hier um eine Trennung von Gott, die Folgen bis in die Ewigkeit hat, nämlich getrennt von ihm. Wir reden über Himmel und Verlorenheit, über Himmel und Hölle. Und das ist kein Lebensentwurf. Man sagt, mei, der eine so und so. Und was genauso wenig gilt, ist die vage Hoffnung, ja, es wird vielleicht doch irgendwie für alle gut ausgehen. Ja, das ist wie jemand, der vom 100. Stock im Hochhaus springt, mit dieser vagen Hoffnung, es wird vielleicht doch gut ausgehen und beim 80. sagt, ja, habe ich doch recht gehabt, es geht gut aus. Und beim 60. Stockwerk denkt, Mensch, was die immer alle gehabt haben, die mich gewarnt haben, ja, die wollten mir nur den Spaß verderben. Und beim 40. Stock sagt er, das mache ich nochmal, das ist richtig geil. Und beim 20. ist er endgültig überzeugt, jeder, der wollte ihn nur Angst machen, das Ganze hat seine ganze Erfahrung bisher bestätigt, es geht gut. Diese vage Hoffnung geht nicht, dass ich sage, bisher ist alles gut gegangen. Ein Leben ohne Gott geht nicht gut aus. Da ist die Bibel eindeutig, ob es mir gefällt oder nicht. Wie sich Jesus an vielen Stellen nicht an dem orientiert, was mir gefällt. Er hat immer die Fähigkeit gehabt, Menschen auch kräftig zu provozieren. Aber ich glaube, es gibt eine gute Provokation, wenn sie mich auf das Wesentliche Fragen des Lebens bringt. Und Jesus ist derjenige, der ganz bewusst sagt, ein Leben gegen Gott kann niemals gut enden. Und im Gespräch mit Nikodemus bringt er so auf den Punkt, wenn er sagt, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren sind, sondern ein ewiges Leben haben. Und damit sagt er, derjenige, der nicht an mich glaubt, ist verloren. Und kurze Zeit später, das macht er dem Nikodemus nochmal deutlich, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben, wer ihn aber nicht gehorsam ist, der bleibt unter dem Zorn Gottes. Wieso dann diese ganzen Gleichnisse, die immer von dem doppelten Ausgang sprechen? Jesus, er sagt, das ist im Letzten die Frage, um die es geht. dass Menschen verloren sind und dass diese verlorenen Menschen uns eigentlich bewegen sollen, wie der Notruf, der in die Bergzentrale eingeht, wo es heißt, da ist jemand, der ist in Lebensgefahr, der ist eigentlich verloren. Und es geht darum, dass diese Menschen mich nicht irgendwie nur betroffen machen, dass ich sage, Mensch, das ist ja schrecklich, diese Welt und die sind ja alle verloren, sondern dass mich das bewegt. Und bewegt heißt nicht nur einen Gedanken dazu verlieren, sondern bewegen heißt, mich zu ganz konkreten Taten zu führen. Und jetzt kann man natürlich einwenden und kann sagen, das bin ich alles mit einverstanden, richtig. Aber ich habe mich nicht zu dieser christlichen Rettungsdiensten gemeldet, also zu dieser christlichen Bergwacht. Das ist nicht mein Ding. Da bin ich nicht der, der jetzt freiwillig gesagt hat, das mache ich. Stimmt. Zwei Argumente. Nicht du hast dich gemeldet, sondern du wurdest gemeldet. Und zwar vom Chef persönlich. Also wenn ich als Christ sage, Jesus ist Herr meines Lebens, dann heißt es, du hast über mein Leben die Autorität. Und jetzt sagt dieser Jesus, und dann werdet ihr die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Du bist gemeldet. Und jetzt kann ich nicht sagen, Jesus, können wir nicht einen Deal machen? Du streichst mich von der Liste und ich spende ein bisschen mehr. Lass es mit dem Zeuge sein für dich weg und dann kann ich auch ein bisschen besser glauben an dich. Bin ich mir einverstanden? Ihr sagt, nein, das ist ein Gesamtpaket. Du kannst mich ohne dieses Sein nicht haben. Oder an anderer Stelle, wo er deutlich macht, dass er derjenige ist, der die Menschen sendet und sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, auch über deinem Leben. Deshalb geht hin und macht zu Völkern all Jünger. Sagt den Menschen, egal wo sie sind, diese gute Botschaft von mir. Wisst ihr, auch hier keine Frage, ob ich will. Die Frage ist nicht, habe ich mich zu dieser Rettungsaktion Gottes gemeldet, sondern er sagt, nein, du wurdest gemeldet von mir selber. Du stehst auf der Liste. Und das zweite Argument heißt, das gehört zur Nachfolge. Als Christ gebrauche ich dieses Wort oft und sage, ich folge Jesus nach. Ich weiß nicht, ob ihr es auch gebraucht. Ist ja ein Begriff, den Jesus selber verwendet hat. Als er diesen Zöllner Levi am Zoll sitzen sieht, da geht er hin und sagt, folg mir nach. Das heißt, mach dich mit mir auf den Weg, geh dorthin, wo ich bin. Oder wie Jesus an anderer Stelle sagt, dort wo ich bin, das soll mein Diener auch sein. Nachfolge heißt, ich bin mit Jesus unterwegs. Und jetzt die Frage, ja, wo ist denn Jesus? Wohin ist er denn unterwegs? Und jetzt könnt ihr in das Neue Testament schauen, ihr könnt in die ganze Bibel schauen. Ihr werdet eines entdecken, Jesus ist immer unterwegs zu den Menschen, die ihn noch nicht kennen. Er ist immer unterwegs zu den Verlorenen. Und es packt er in ein Gleichnis, in eine Begebenheit, die für mich eigentlich das ganze Herz Gottes zum Ausdruck bringt. Wofür schlägt sein Herz? Und da können wir lesen, Lukas 15, Sie können den Text hier mitlesen. Es nahten sich Jesus, allerlei Zöllner und Sünder. Also wir hören das Zöllner und Sünder und sagen, ja, das eine sind Beamte und das andere sind Nomade. Zöllner, das waren Menschen, die mit der Besatzungsmacht kooperieren. Das war das eine. Aber noch viel mehr, die waren immer unrein vor Gott. Weil die waren, diese berühren, wusste man nie genau, waren die nicht mit irgendwelchen Dingen in Berührung gekommen, die vor Gott als unrein erklärt wurden. Also hat man sie generell als unrein erklärt. Also du bist nicht tauglich für Gott, das heißt Zöllner. Mit dir kann Gott nichts anfangen. Und Sünder, das ist ein Qualitätsbegriff. Alles, was du bist, hält dich von Gott fern. Zwischen Gott und deinem Leben ist so eine Differenz, dass da nie eine Brücke geht. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn es hier heißt, es nahten sich ihm allerlei, also nicht nur einer, Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und er isst mit ihnen. Er sagte ihnen aber das Gleichnis und sprach, welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat, und wenn er eins von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht zu den Verlorenen und geht ihm nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, so legt er sich's auf die Schultern voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Nachfolge. Nachfolge heißt, ich möchte dorthin gehen, wo Jesus hingeht. Ich möchte dort sein, wo Jesus ist. Und ich glaube, dass Jesus auf dem Weg ist zu den Menschen, die ihn nicht kennen. Und das nicht gezwungenermaßen, sondern voller Leidenschaft. Und wisst ihr, Leidenschaft heißt, man ist bereit, dafür Leiden auf sich zu nehmen. Leidenschaft ist nicht so eine kurzzeitige emotionale Ergriffenheit. Ja, schießt jetzt das Tor oder schießt es nicht. Sondern Leidenschaft heißt, ich bin bereit für das, was mir da vor Augen ist, dafür zu leiden und alles zu bringen. Das ist Leidenschaft. Und das ist, was Jesus uns jetzt einlädt. Er sagt, ich lade euch ein, meine Leidenschaft zu teilen. Und ich möchte mit euch so ein paar kurze Gesichtspunkte aufgreifen, was es heißt, Jesu Leidenschaft zu teilen. Am Anfang, da heißt es, es geht hier nicht um irgendjemand, es geht um Gottes geliebte Kinder. Das ist für mich unheimlich hart, was da am Anfang begegnet, in dieser Haltung der Frommen. Pharisäer, Schriftgelehrte, Pharisäer, das waren die, die es ganz besonders ernst gemeint haben. Die vor Gott ganz bewusst fromm leben wollten. Und Schriftgelehrten, die wussten ganz genau, wo das Komma richtig in der Bibel ist und was Bibeltreue absolut ist. Die wussten, wie Gott es gemeint hat mit seinem Wort. Die wussten genau Bescheid. Und diese Menschen, sie kommen und bei ihnen kommt so eine Verachtung zum Ausdruck, diesen Menschen gegenüber, den Menschen, für die das Herz Gottes schlägt. Und diese Verachtung, die ist nicht nur im Herzen, sondern sie wird in den Worten ausgedrückt. Was hat der eigentlich mit diesem Gesocks zu schaffen? Diese Menschen sind für sie religiöser Müll, die irgendwo zur Seite gelegt gehören. Mit denen hat doch Gott nichts zu tun. Das war ihre tiefe Überzeugung. Was sollen diese Menschen überhaupt? Und wisst ihr, ich glaube, dass genau diese Aussage Jesus ins Herz getroffen hat. Weil die Menschen, über die so abfällig geredet wird, die sind, die ihm extrem wichtig sind. Ihr lieben Männer, wie würde es euch betreffen, wenn jemand kommt und sagt, was ist das für eine verschrumpelte Alte neben dir? Da würdest du doch nicht hingehen und würdest sagen, ja, habe ich auch schon gemerkt. Liebe Frauen, was würde das heißen, ja? Wenn jemand kommt und sagt, was ist der da für ein überflüssiger Mitesser, der bei dir ist? Ich würde auch nicht sagen, ja, essen kann er gut. Ihr lieben Eltern, was würdet ihr sagen, ja, wenn es dann heißt, diese Bälge gehören entsorgt, die sind doch völlig überflüssig. Und ihr meint eure Kinder? Wisst ihr, da würde ich sagen, jetzt ja, könnte gleich mal jemand leben, der Amok läuft. Das kann doch nicht sein. Ich glaube, dass es Jesus genauso gegangen ist. Da kommen Menschen und reden voller Verachtung über die, die ihnen am Herzen liegen. Und Jesus sagt, stopp. Egal, wie ihr über diese Menschen redet, ihr seid jetzt absolut nicht mehr in der Spur Gottes, denn Gott sieht diese Menschen ganz anders. Über die, mit denen ihr nichts zu tun haben wollt, das sind Gottes geliebte Kinder. Das sind die, für Gottes Herz schlägt, für Gottes Leidenschaft da ist. Das sind die Menschen, für die es sich in Bewegung setzt. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Das sind die Menschen, die ihn dazu bewogen haben, alles aufzugeben, was sein Gottsein ausmacht, um Mensch zu werden und alles auf sich zu nehmen, um diese Menschen zu erreichen. Und ihr redet so verächtlich darüber, sie sind so bedeutungslos für euch? Für uns? Jesus sagt, genau für diese Sicht will ich dich gewinnen. Der Mensch neben dir, den du morgen früh vielleicht wieder begegnest und denkst, hoffentlich wird bald Freitag, dass er mir nicht mehr begegnet. Der Mensch, der dir nahesteht, wo du sagst, er hat für mich viel Bedeutung. Der Mensch, der dir vielleicht so nur über den Weg läuft. Diese Menschen sind diejenigen, von denen Jesus sagt, das sind für mich ganz wertvolle Menschen. Für die schlägt mein Herz. Und die wissen es noch nicht. Und für die habe ich alles getan. Das wissen sie nur noch nicht. Das sind diejenigen, die mich im Innersten bewegen. Sie wissen es nur noch nicht. Und diese Menschen sind mir nie egal. Deswegen dürfen sie dir auch nicht egal sein. Ich sage, ich möchte dich genau dafür gewinnen. Folg mir nach. Geh mit mir zu diesem Menschen. Teil mit mir diese Sicht der Menschen. Teil mit mir die Leidenschaft. Es geht nicht um irgendwelche Menschen, sondern es geht um Gottes verlorene Kinder. Und wisst ihr, wenn es um Gottes verlorene Kinder geht, geht es um meine Geschwister. Ich nehme nochmal das Beispiel von Anfang. Wenn deine Geschwister in der Lawine verschüttet sind und die holen dich raus, dann setzt du dich nicht daneben und sagst, könnte ich einen Tee haben? Die anderen sind mir egal. Da würde ich alles tun, um diese Menschen mit auszugraben. Da würde ich alles tun, um sie zu finden. Und Jesus sagt, das ist meine Leidenschaft. Es geht um meine Kinder. Und das Zweite, was dann kommt, es geht um den Einzelnen ganz persönlich. Also an der Stelle ist Jesus unvernünftig, richtig unvernünftig. Es macht keinen Sinn, 99 für einen zurückzulassen. Und es heißt hier nicht, dass Jesus sagt, und dann sperrt er die 99 in den Pferch, postiert 4 Wachen davor, 5 Hunde und noch einen Zaun. Und dann macht er sich auf den Weg in die Wüste und sucht das eine. Ist euch das aufgefallen? Da heißt es, er lässt die 99 zurück in der Wüste. Und man sagt, ja, und was ist mit den 99? Und Jesus sagt, reden wir nicht über die 99. Was ich tue ist, ich möchte euch vor Augen führen, der Einzelne zählt. Der Einzelne ist mir wichtig. Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist, vor Jesus zählt nie die Masse. Jesus kam nie und sagt dann am Ende des Tages, hey, ihr Jungs, meine Jünger, habt ihr genau gezählt? 5000 waren es mindestens. Wenn Jesus Evangelist ist, hätte er dann die Füße gezählt. Er hat gesagt, waren mindestens 10.000. Und wenn er vielleicht von einer gewissen Couleur Evangelist wäre, dann würde er sagen, und jetzt nehmen wir die auch noch dazu, die alle kommen hätten wollen, also waren bestimmt 50.000. Und dann kommt eine Ideameldung und er sagt, 50.000 waren ja bei Jesus und jeder denkt sich, boah, was für ein Macker. Jesus sagt, nein, der Einzelne. Mir geht es immer um diesen einzelnen Menschen. Da geht er nach Jericho hinein und die Straße ist voller Menschen. Und Jesus sieht den einen Zachäus am Baum sitzen und sagt, um dich geht's. Mit dir will ich heute Abend Zeit verbringen und es geht um dein Leben. Und das sind Menschen voller Erwartung und einer schreit, der voller Not ist und dieser Bartimäus, da sagt Jesus, den bring zu mir und er nimmt sich die Zeit für ihn ganz persönlich und da ist eine große Menschenmenge und ein Vater kommt und sagt, Jesus, meine Tochter liegt im Sterben und er sagt, mit dir gehe ich und ich lasse alle anderen zurück. Jesus sagt immer, ich habe nur einen einzelnen Menschen im Blick und es ist der, den ich ganz persönlich erreichen will. Was lerne ich da draus? Es geht Jesus nicht um die Masse. Es geht Jesus um den einen Menschen. Und jetzt kann ich fragen, ja, was kann ich alles bewirken und wo kann ich alles tun? Und Jesus sagt, reden wir doch nicht über die Größe. Klar wollen wir unsere große Massenverteilaktion und Straße und so. Das ist alles toll und das sind alles so Impulse, wo Menschen auf Jesus aufmerksam werden. Aber Jesus sagt, du, im Letzten habe ich den einen Menschen im Blick. Diesen einen, der in deinem Umfeld lebt. Vielleicht den einen Kollegen, mit dem du ab und zu mal sprichst. Der eine aus deiner Familie. Der eine, wo du denkst, Mensch, den sollte ich vielleicht doch mal einladen. Dieser eine. Und ihr sagt, mir geht es nur um den Einzelnen, nie um die Masse. Und jetzt muss ich Erfolg anders definieren. Erfolg ist nicht am Ende, wenn es heißt, na, wie viele sind gekommen? Erfolg ist nicht am Ende, ja, war das alles sehr erfolgreich, sind viele, viele, viele zum Glauben gekommen? Das ist gut fürs Ego von jedem Pastor. Das ist gut fürs Ego von jedem Mitarbeiter. Das ist gut für Pressemeldung. Für Jesus zählt der Einzelne. Und er sagt, Erfolg ist, wenn der Einzelne mir begegnet. Auf das kommt es an. Und das Dritte, und dann geht es nicht ohne die zu überwindende Distanz. Da werden zwei Dinge beschrieben. Dass er sagt, der Hirte, er geht hin und er sucht. Und wenn er es gefunden hat, legt er sich auf die Schulter und trägt. Und damit macht er deutlich, die Suche bedeutet Einsatz und Mühe. Dafür habe ich Opfer zu bringen. Der Hirte, der hätte ja aussagen können, was für ein blöder Hammel. Eigentlich wollte ich heute Abend Fußballübertragung anschauen. Wollte endlich mal die Füße hochlegen. Mir noch irgendwo was Schönes gönnen. Und jetzt ist das blöde Schaf weg. Geschieht ihm recht. wünsche den Wölfen guten Appetit. Nein, der sagt, hey, da ist das Schaf weg. Und jetzt bin ich bereit, alles zu opfern, was ich mir vorgenommen habe, nur um den einen zu erreichen. Und er sagt, folg mir nach. Und ich sage, oh Jesus, jetzt kostet's. Wisst ihr, so für Jesus mitmachen, so als Add-on, das ist ja immer noch schön zu sagen, ja, es kostet nichts und macht viel Freude. Aber wenn es auf einmal kostet. Und vielleicht muss der eine seine Bequemlichkeit überwinden und sagen, ja, ich gehe jetzt mal mit. Und der Nächste muss seine ganzen Vorbehalte überwinden, das bringt doch alles nichts. Und der Nächste seine ganzen Anfragen, ja, ich habe so viele Fragen und so weiter und so fort. Und Jesus sagt, geh hin und es wird sich in dem Moment, wo du mit anderen anfängst zu reden, werden sich vielleicht deine Fragen klären. Und wird sich auf einmal deine Bequemlichkeit in Luft auflösen und. Wisst ihr, es ist Einsatz, der gefordert ist. Einsatz. Und es geht nicht einfach so nebenbei. Und Jesus sagt, das hat mir das Leben gekostet. Was darf es dich kosten, hinzugehen zu den Menschen? Es hat mir alles abverlangt. Was darf es dir abverlangen? Folg mir nach. Versteht ihr? Dieser Einsatz bedeutet auch, dass Menschen einem zur Last werden können. Der Schaf, der Hirte sagt nicht, und wenn ich es gefunden habe, dann treibe ich das heim oder noch besser, dann reite ich auf dem Schaf nach Haus. Es hat mich den Hinweg gekostet, jetzt koste ich ihm den Rückweg. Er sagt, nein, ich lege es auf die Schulter. Menschen dürfen zur Belastung werden. Jesus sagt, es geht um diesen Menschen, den ich dir aufs Herz legen will und den ich dir vielleicht auch zur Mühe machen will. Willst du mit mir sein? Und das Letzte. Der Grundtenor ist jetzt nicht Arbeit. Können man auch machen. Das hat noch viel Arbeit gemacht und viel Mühe und er hat sich dann in Gefahr gebracht und er hat dann das noch tragen müssen. Das ist bei seinem Alter mit Bandscheiben auch nicht so einfach. Ja, und hin und her. Dreimal ist in diesem kurzen Abschnitt hier von Freude die Rede. Vielleicht euch auf, wenn man liest. Das ist dann die Rede. Und wenn er es gefunden hat, legt er sich voller Freude auf seine Schultern. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Nachbarn und Freunde und spricht zu ihnen, freut euch mit mir. Und am Ende heißt es sogar, ich sage euch, so wird im Himmel Freude sein über jeden Sünder, der umkehrt. Ja, es macht Mühe, aber am Ende steht die Freude. Und Jesus sagt, es ist nicht das Gleichnis von der Mühe, sondern es ist das Gleichnis von der Freude über den, der gefunden wird. Und das ist wie so ein Versprechen, wo Jesus sagt, wenn ihr mit mir unterwegs seid, dann werdet ihr nicht nur die Mühe mit mir teilen, sondern dann werdet ihr die Freude mit mir teilen. Die Freude über das, was da passiert. Die Freude über das, was Menschen tun. Die Freude über das, was Jesus dann gebraucht, was Menschen tun können. Und die Freude über das, was dann bis in den Himmel hineinreicht. Ich habe vorhin gedacht, Martin, als du es erzählt hast, ja, so dieser Impuls. Ja, das ist doch was, wo man heute wahrscheinlich nicht sagt, Mensch, deine liebe Frau, bereue ich die vielen langen, anstrengenden Gespräche mit dir. Hätten wir auch über was anderes reden können. Wo wir heute nicht sagen, Mensch, Johanna, warum hättest du nicht was anderes geredet? So wir sagen, ja, Gott sei Dank. Das war das Beste, was passiert ist. Und im Himmel, da würden wir noch mehr freuen. Wisst ihr, ich glaube, dass das Dinge sind, wo Jesus sagt, ich will dich gebrauchen. Und ich glaube, dass das so ganz konkrete Erfahrungen sind. Bevor man merkt, da ist einer, der fängt an, über Jesus nachzudenken. Und dann zu sagen, das ist doch großartig. Und ein anderer, der kommt bei Jesus an. Und man merkt, da werden in seinem Leben Dinge heil, er wird getragen und da fangen Dinge an, in seinem Leben verändert zu werden. Und man sagt, das ist doch großartig. Und das ist ja für mich der größte Punkt. Ich glaube, dass in der Ewigkeit im Himmel Menschen sein werden, die werden sagen, wegen dir. Und ich sage, ich habe doch gar nichts gewusst. Er sagt, doch, du hast mir damals den Flyer gegeben. Du hast mich damals angesprochen. Du hast mir damals zugehört. Du hast mich damals begleitet auf diesen Weg zu der Veranstaltung. Du warst für mich Ansprechpartner. Wegen dir bin ich hier. Du hast mitgewirkt. Und die Engel stehen im Hintergrund und die toben vor Freude und sagen, genau wegen dir, Halleluja. Der Himmel wird voll. Wegen dir. Das ist, was Jesus hier uns vor Augen führt. Er sagt, bisher meine Leidenschaft, es geht um meine Kinder. Es geht um die, für die mir alles wert ist. Und es geht dabei immer um den Einzelnen. Es geht nie um die Masse. Und es geht um diejenigen, die auch Mühe kosten. Aber es geht um die, die alle Mühe wettmachen. Das ist das Ende. Jesus sagt, du wirst gebraucht. Ich brauche dich, um Menschen zu erreichen, von Mensch zu Mensch. Es geht um die Menschen, die ihm sehr, sehr wertvoll sind. Bist du dabei? Und dabei sein heißt im letzten Jesus, ich gehe. Und ich will offen sein für die Menschen, die du mir in den Weg stellst. Ich bin gespannt, was du tust. Und wenn es der Einzelne ist, ich bin dabei. Es fängt im Gebet an, für diesen einen Menschen zu beten. Es fängt dann aber auch an in den Schritten, die man ganz konkret geht. Bist du dabei? Wir singen jetzt ein Lied, was für mich so eine besondere Bedeutung hat. Albert Frey hat es so schön beschrieben, für den König, für den Herrn. Und da wird so deutlich, eigentlich möchte ich für ihn leben. Und für mich ist das ein Lied, wo ich immer wieder denke, ja, gilt es noch für ihn? Gilt es, sich ihm zur Verfügung zu stellen, für sein Reich, für sein Werk, für seine Menschen? Ein Lied, was herausfordert, ein Lied, was einem aber auch hilft, nochmal was festzumachen und sagen, ja, Jesus, ich bin dabei. Lass uns das Lied gemeinsam singen und dazu aufstehen.